Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Heute ist Donnerstag, der 19. Mai 2022 und ich bin froh, dass ich das auswendig weiß, denn heute ist ein besonderer Tag. Ich komme nämlich gerade von einer Aftershow-Party, jetzt am frühen Morgen, der ihr das hört, falle ich quasi gerade ins Bett, denn gestern Abend war wirklich ein spektakulärer Abend und wo habe ich gefeiert? Berghain? Nee, ich habe gestern Abend eine Sendung aufgezeichnet, eine Satireshow Spezial mit meinem lieben Freund Peer Steinbrück, der diese Woche auch schon hier im Podcast zu Gast war. Fürs WDR Fernsehen haben wir die Landtagswahl in NRW und überhaupt die Weltlage analysiert. Das könnt ihr dann Freitagabend sehen um 23.30 Uhr im WDR Fernsehen oder am Samstag auf WDR 5. Und ich mache hier heillos Werbung für fremde Stationen. Ja gut, es sind ja alles Stationen aus unserer ARD. Wir sind eins, sagen wir immer, und deswegen müssen wir hier bei Radio 1 beim RBB auch ertragen, dass ich Werbung mache für unsere Freundinnen und Freunde im Rheinland, wo man immer Jodrop ist. Und ich sag's mal so, Peer und ich, wir haben uns sehr gut unterhalten. Also nicht nur bei der Aftershow-Party, sondern auch vorher. Und kleiner Teaser, mein lieber Freund Peer Steinbrück, dieser Oberdiplomat, der sich noch nie zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, der immer nur das sagte, was man ihm genau aufgeschrieben hatte und meistens schwieg, wenn es drauf ankam, was zu sagen. Ach nee, sorry, das war die Jobbeschreibung von Olaf Scholz, tut mir leid. Aber mein lieber Freund Peer Steinbrück sagte über Andrei Melnyk, den Botschafter aus der Ukraine, er sei ein Lümmel. Oh, boah, da bin ich fast von der Bühne gegangen, verdammt nochmal. Das kann doch nicht sein, dass unser Botschafter aus der Ukraine, der bedingungslos gut ist, so bezeichnet wird. Naja doch, das geht schon. Schließlich steht ja Satire drüber. Und ihr wisst es, wenn Satire drüber steht, dann kann man alles machen. Freitagabend gibt's mehr davon. Und ich sag euch, Partys mit Peer Steinbrück, boah, da geht's ab. Der hält durch, du, der hält durch bis gerade eben. Und zwar ohne Substanzen, also fast ohne, also nur harmlose. Also noch nicht mal Zigaretten, sondern wirklich nur Drinks. Und der hält durch. Boah, ich bin völlig fertig. Aber ich bin ja dagegen auch ein Lümmel. Ein Lümmel aus der letzten Reihe, eine Lusche aus der letzten Reihe. Und trotz allem, trotz langer Party, sitze ich natürlich hier für euch heute Morgen am Mikrofon und bringe euch auf den aktuellen Stand der Weltlage. Warum erzähle ich eigentlich so viel von mir heute Morgen? Warum erzähle ich hier von meinen privaten Partys? Es gibt eigentlich nur einen Grund, weil ich dem großen Thema des Morgens irgendwie entkommen will, nämlich Fußball. Fucking Fußball ist das Thema heute Morgen. Eintracht Frankfurt, dieser Ebelwoi, grüne Soße Verein, hat gewonnen gegen die Glasgow Rangers. So heißen sie, ne? Und es ist nicht Bundesliga, es ist auch nicht Champions League, es ist auch nicht sonst irgendeine Bums League, es ist die andere Bluff Bums League, es ist die Europe League, also die Europa League. Die es jetzt neuerdings auch noch gibt, weil irgendwelche Drecksverbände im Fußball noch mehr Geld verdienen wollen und den Hals einfach nicht vollkriegen. Da haben sich noch eine neue League ausgedacht, die keine Sau braucht. Und da gewinnt jetzt so ein Verein wie Eintracht Frankfurt. Ich meine, Frankfurt schon von der Stadt her zu vernachlässigen. Also wirklich so eine Ghost Town, so eine Bankenstadt, wo abends alle wegfahren, weil sie keinen Bock mehr haben, die Nacht da zu verbringen. Zu Recht, außer sie wollen einen Puff. Das ist der einzige Grund, die Nacht in Frankfurt zu verbringen, im Bahnhofsviertel. Und das sind auch die dreckigsten Puffs, die es gibt. Ansonsten gibt's keinen Grund, in Frankfurt zu sein. Frankfurt, das ist ein Vorort von Mainz. Da gibt's wenigstens ordentlichen Wein. Aber sonst, und jetzt gewinnt dieser Fußballverein Eintracht Frankfurt, den man seit Jahren vom Radar verloren hatte, also sage ich, der wirklich keine Ahnung hat von Fußball, dieser Verein gewinnt jetzt in der überflüssigsten League. Also die Europa League ist für mich als Fußballprofi, wie ihr spürt, so überflüssig wie die Stadt Frankfurt. Und dass Frankfurt jetzt in der Europa League gewinnt, das ist schon fast wieder konsequent. So, wenn ihr heute Morgen mir übrigens schreiben wollt, dann meldet euch bei Schröder Live bei Instagram, so heiße ich da, und beschwert euch immer über mich, weil ich hier so einen Blödsinn rede, über Fußball und über Frankfurt. Ich habe keine Ahnung, aber diese Chance nutze ich. Altes Motto von Radiomoderatoren, sonst wären sie das gar nicht geworden. So, das war das erste Thema des Tages und jetzt das zweite. Heute ist Donnerstag und zwar ein besonderer. Der Donnerstag, an dem vor exakt 12 Wochen am 24. Februar diese ganze Scheiße begonnen hat. Und zwar dieser von Putin angezettelte Dreckskrieg. Anders kann man es nicht sagen. Und wenn es überhaupt was Gutes gibt in diesen Tagen, was uns Putins Überfall beschert hat, dann die Erkenntnis, dass es draußen Menschen sind, die über sich hinauswachsen. Angesichts von einem verbrecherischen Angriff mit viel Angst, Leid und auch Tod. Und so einer ist auch der Sprachlehrer Dimitri Bär, der durch Zufall vom ersten Tag des Krieges an in der Ukraine war, eigentlich um seine Freundin zu heiraten und der jetzt seitdem immer wieder bei uns im Programm bei Radio 1 schildert, wie das ist, in einem Land im Krieg zu sein. Und mit dem wir heute Morgen auch reden, am Tag 85 hier bei Wach und Wichtig. Sprechen wir später mit ihm ausführlich über die vergangenen 3 Monate in der Ukraine. Aber vorher der Blick nach vorn.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Ja, damals war der Gerd auch schon macho und ziemlich verstrahlt, aber irgendwie auch lustig.
Immer hier, immer Flasche Bier.
Das ist heute nicht mehr aktuell. Heute will er keine Flasche Bier mehr.
Und eine kleine Flasche Rotwein. Und zwar zum Frühstück. Hast du mich verstanden? Ne, Mädel, wie heißt meine aktuell eigentlich? Sinne, Sinjen, Sinjon, egal.
Und damals war er so lustig, dass es auch Stefan Raab lustig fand, der damals auch noch lustig war.
Hol mir mal eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Hol mir mal eine Flasche Bier, Flasche Bier, sonst streike ich hier.
Tja, da war der Schröder-Gerd noch Kanzler. Seit 2005 ist es jetzt nicht mehr. Da ist er Altkanzler und heute nun wird wohl der Haushaltsausschuss des Bundestags einen Antrag der Ampel beschließen, dass ihm seine bisherigen Mitarbeiter und Büros im Bundestag gestrichen werden.
Oh.
Naja, Leute, komm, also so schlimm trifft's ihn nun nicht. Bis auf einen haben nämlich wohl schon alle seine Mitarbeiter von sich aus beim Putin-Freund gekündigt und sind längst weg. Aber man muss auch sagen, wenn ihr jetzt denkt, waren doch eh nur Peanuts, nee. Ich habe einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung gefunden. Ihr spürt, ich versuche mich seriös zu informieren. Also ich lese jeden Tag die Bildzeitung komplett und eine halbe Stunde Süddeutsche. Und da habe ich in der halben Stunde Süddeutsche, wo ich mit meinem Intellekt gerade mal eine halbe Seite schaffe, diesen einen Artikel gefunden, von dem ich euch jetzt berichten will. Und der ist von 2017. Ihr spürt, den kann ich nicht gefunden haben. Den hat natürlich mein Redakteur gefunden, der alles für mich findet. Außer Informationen über Eintracht Frankfurt und die Europa League. Und in diesem Text aus der Süddeutschen von 2017 heißt es: Damals bekam Schröder für sein Büro satte 560.000 Euro im Jahr.
What the fuck?
Und da sagt der Christian Lindner in mir, bitte keine Neiddebatte beginnen. Und trotzdem kommt jetzt dieser Sound hier. Aber gut, das ist jetzt futsch, das Geld. Dafür bezieht Schröder wohl sein Ruhegehalt weiter. Immerhin knapp 6.500 Euro im Monat für 7 Jahre Kanzlerschaft plus die Bezüge als ehemaliger Ministerpräsident von Niedersachsen und der Personenschutz bleibt auch. Jawohl. Ansonsten geht André Melnik auf ihn los und sagt ihm, wie scheiße er ihn findet und das will man auch nicht. Da geht der Lümmel auf den Alten. Vielleicht also doch besser so, dass er noch Personenschutz hat. Obwohl, die Union wollte Schröder auch die Kohle streichen. Er bekommt ja schließlich auch noch Gelder aus seinen diversen wirtschaftlichen Verpflichtungen. Stimmt, deswegen bitte nochmal diesen Sound. Aber genau deshalb will auch die EU Schröder heute auf eine Sanktionsliste setzen lassen. Genauer gesagt das EU-Parlament.
Das Europaparlament stimmt heute in Brüssel über einen Resolutionsentwurf ab, in dem auch Gerhard Schröder eine Rolle spielt. Wird doch der Altkanzler unter anderem nachdrücklich aufgefordert, seine Ämter bei russischen Staatskonzernen aufzugeben. Andernfalls sollen Sanktionen gegen ihn verhängt werden. Das allerdings können nur die EU-Mitgliedstaaten gemeinsam entscheiden. Die Resolution wird von einem breiten Bündnis von Konservativen, Liberalen, Grünen und auch den Sozialdemokraten im EU-Parlament unterstützt. Eine Annahme gilt daher als sicher.
Mann, auf einer Sanktionsliste zusammen mit Putin, da können sich zwei zusammentun. Und damit kommt's ganz schön dicke.
Für unseren lieben Freund Gerd Schröder, nicht?
Für mich immerhin eine Chance, inzwischen durch nochmal zu parodieren. In Ermangelung neuer Figuren. Wenn der Bundeskanzler so langweilig ist, muss ich mich auf den Alten zurückziehen. Ja, aber insgesamt muss man sagen, früher war es doch lustiger mit Schröder.
Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Die Zahl des Morgens.
ist heute die 94, denn zusammen kommen der Hamburger Sportverein und Hertha BSC auf 94 Erstligajahre. 55 hat der HSV bisher, aber nur einer der beiden Clubs wird in der kommenden Saison die 95 voll machen. Nur einer wird erstklassig spielen, denn heute gibt's das Relegationshinspiel Hertha gegen HSV, 20.30 Uhr im Berliner Olympiastadion, und noch Zweitligist Hamburg freut sich drauf.
Das ist einfach ein richtig schönes und geiles Gefühl. Ja, also da gibt's, ich kann gar nicht beschreiben, was da in einem vorgeht.
So mindestens sagt es Hamburgs Trainer Tim Walter. Und im Prinzip hat sein Team nichts zu verlieren. Nur der Erstligist aus Berlin muss Angst haben vorm Abstieg.
Angst habe ich vielleicht vor Corona oder was ich was, aber sicherlich beim Fußball vor irgendetwas. Ja.
Nee, ist klar. Freddy Bobic kennt keine Angst, klar. Gucken wir mal, wie es heute ausgeht. Montag ist dann das Rückspiel.
Wach und wichtig. Das Interview.
Täglich erreichen uns Meldungen von Krieg und Zerstörung in der Ukraine. Im Osten des Landes tobt ein erbitterter Krieg zwischen Ukrainern und russischen Angreifern. Die Hauptstadt Kiew war zunächst auch erklärtes russisches Ziel, aber dann zogen sich die Panzer mit dem aufgemalten Z zurück, um dafür umso massiver im Osten angreifen zu können. Wie sich das Leben in der ukrainischen Hauptstadt aktuell gestaltet, darüber spreche ich jetzt mit Dimitri Bär. Er ist Sprachlehrer und seit Kriegsbeginn in Kiew. Schönen guten Morgen, Dimitri.
Guten Morgen.
Dimitri, du hast ja in den vergangenen Wochen und Monaten die im Radio 1-Hörer morgens immer mit deinen Geschichten aus dem Alltag der ukrainischen Hauptstadt versorgt. Wie war das für dich, den Kriegsbeginn dort zu erleben?
Ja, Kriegsbeginn war am schlimmsten. Wir hatten hier alle panische Angst. Also in den ersten zwei Tagen haben wir nur daran gedacht, hier auszureisen. Ich sag wir, also meine Verlobte und ich. Schritt für Schritt hat sich dann normalisiert, in den Köpfen vor allem. Dann haben wir uns doch entschieden zu bleiben. Aber ja, die ersten Tage waren so, das müsste man einfach überwinden erstmal.
Was waren denn die bedrückendsten Stunden in Kiew?
Also es gibt immer noch Luftalarme. Also es gibt Raketen, die in unsere Richtung fliegen. Am Anfang waren das mehr als jetzt. Und vor allem, wir hatten hier in Kiew gar keine so gute Flugabwehr. Jetzt ist das anders. Deswegen ist das jetzt sicherer. Und vor allem, man wusste gar nicht, was zu erwarten ist. Wir haben alle hier keine Erfahrung mit Krieg. Das war absolut unvorstellbar. Also, jeder kann sich so vorstellen wie Berlin jetzt. Also absolut friedlicher Staat. Zweiter Weltkrieg war irgendwann mal früher längst vergessen. Und es kann nie wieder sowas passieren. Genauso ging es allen hier und dann plötzlich sowas. Das war schlimm.
Was wir als Außenstehende hier in Deutschland besonders bewundern, ist ja der unglaubliche Mut der Ukrainer, die scheinbar einfach nicht aufgeben und bereit sind, alles für ihr Land zu tun, wirklich zu kämpfen bis zum Schluss. Wo kommt diese Energie her?
Sehr gute Frage, weil das habe ich auch nicht erwartet. Ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe am Anfang gedacht, alle hauen ab, nee, gibt's so gut wie gar nicht oder ist sie schwach und uns kann gar keiner verteidigen. Das waren meine Gedanken und ich habe total das Gegenteil erlebt. Also sofort in den ersten Tagen war das so, dass es gab riesige Warteschlangen zu Territorialverteidigung. Überall, wo, also Polizei, Armee, überall waren Leute da und zwar immer mehr. Also ich habe wirklich viele Leute gesehen, die freiwillig kommen, die wurden gar nicht gezwungen, die hätten genauso gut nach Wander fahren und das hat sehr geholfen. Das hat, eigentlich ist das wahrscheinlich der Hauptgrund, warum wir doch nicht ausgereist sind, weil wenn man sowas sieht, dann will man auch mitmachen, will man helfen, weil man will solche Leute nicht im Stich lassen. Wo das herkommt, ich glaube, die Ukrainer haben sehr viel zu verlieren. Man darf ja nicht vergessen, wenn Russland jetzt gewinnt, dann haben die Russen ja das Sagen sozusagen für die nächsten Jahre oder Jahrhunderte. Und das will hier wirklich gar keiner. Also die Leute wollen einfach ihr Land für sich behalten. Darum geht es ja allen hier.
Was bekommst du von den Kämpfen im Osten des Landes mit?
Ja, viel. Also ich war auch dreimal persönlich dort, also nicht so ganz dort. In Mariupol zum Beispiel würde ich sehr gerne hinfahren, aber es ist viel zu gefährlich. Da dürfen die Zivilisten gar nicht hin. Aber ich habe humanitäre Hilfe dahin gebracht und wir haben Verletzte zurück nach Kiew gebracht, weil es sieht hier viel besser aus mit Krankenhäusern. Sehr viel Schmerz, Leid, Zerstörung. Jedes dritte, jedes vierte Haus ist zerstört, wenn man das so einfach nur anschaut, Straßen entlang. Und dann außerdem auch Nachrichten natürlich. Es sieht dort genauso aus wie bei uns in den ersten Tagen oder vielleicht noch schlimmer.
In Kiew selbst scheint sich die Lage im Moment beruhigt zu haben. Trauen die Menschen der Ruhe da? Kann man der überhaupt trauen?
Ja, es machen immer mehr Läden auf. Wir waren in der Sauna am Wochenende zum Beispiel, war unvorstellbar, war alles zu. Aber jetzt Schritt für Schritt scheint sich das Leben zu normalisieren. Aber ich glaube, vor allem hat es wirtschaftliche Gründe, weil die Leute müssen Geld verdienen. Also irgendwann mal ist das zu viel und man hat gar kein Einkommen mehr. Wie gesagt, es gibt immer noch Luftangriffe, so ist das nicht. Das ist alles andere als sicher. Und deswegen bewundern wir hier übrigens alle europäische Präsidenten, Deutschland, England, waren schon viele da. Es ist alles andere als sicher, weil man hier einfach die Straße entlang läuft. Nur man hat sich daran gewöhnt. Also, und es ist auch ruhiger geworden. Was morgen kommt, weiß gar keiner. Also ich kann auch sagen, dass hier traut keiner russischer Führung. Also Putin und so hält man hier für verrückt, vor allem für absolut verhandlungsunfähig. Deswegen weiß keiner, was zu erwarten ist, leider.
Krieg bedeutet immer auch Polarisierung. Du hast eben Putin angesprochen. Dann heißt es gerne, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Leiden denn darunter in Kiew vielleicht auch Russen, die dort leben oder dort sind und mit Putin gar nichts zu tun haben wollen?
Es gibt tatsächlich sehr viele Russen, also was heißt Russen, also die Leute mit russischen Wurzeln und so. Ich habe mit sehr vielen gesprochen, das ist auch etwas, was mich total interessiert, wie die Leute das sehen. Ich habe wirklich gar keinen in diesen 80 Tagen fast Krieg, ich habe gar keinen Russen getroffen, der auf der russischen Seite ist, der Putin unterstützt. Also viele sind einfach enttäuscht, viele hätten gedacht, wir haben Freunde dort, aber die Freunde machen sowas nicht. Also besonders die alten Leute hier, die im Zweiten Weltkrieg überlebt haben, was eine Oma, mit der ich so gesprochen habe, die meint, ich hätte das mir nicht im Albtraum vorgestellt. Ich bin absolut enttäuscht. Also früher habe ich Russland unterstützt und Putin unterstützt, aber das hat sich schlagartig geändert. Aber Spannung zwischen Ukrainern und Russen gibt es hier wirklich gar nicht. Also ich habe nichts davon gesehen, gemerkt. Aber das hat eben damit zu tun, was ich gerade angesprochen habe. Also hier sind wirklich alle in einem Boot und das ist gut so.
In Deutschland wurde ja verdammt lange gezögert, bevor man sich dann doch zu Waffenlieferungen durchgerungen hat. Wie sehr hat das dem deutsch-ukrainischen Verhältnis deiner Wahrnehmung nach geschadet?
Ja, es hat schon geschadet. Also Deutschland hat hier eigentlich einen guten Ruf, also vor allem wegen der humanitären Hilfe. Man hat uns hier sehr viel geholfen, das sieht man überall. Also allein, wenn man die humanitären Güter anschaut, da steht so oft irgendwas auf Deutsch, also kommt aus Deutschland, auch Ärzte, auch alles Mögliche. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, also man sieht es hier so, dass die einzige Möglichkeit, sich zu verteidigen, ist die militärische Art, sich zu verteidigen, und dafür braucht man moderne Waffen. Ja, die Deutschen müssen hier nicht sterben, das will gar keiner. Also ich meine, die Soldaten und so, man erwartet nicht, dass die NATO-Kräfte hier einmarschieren, aber man möchte gerne die modernen Waffen haben, damit man sich einfach verteidigen kann. Und da tatsächlich Deutschland etwas zögert, vielleicht im Vergleich mit anderen Ländern, es gibt immer wieder, also was ich so höre von Leuten, die sagen immer wieder, ja, Deutschland, die hätten auch ein bisschen anders reagieren können, die hätten uns mehr militärisch unterstützen können. Das belastet das Verhältnis ein bisschen, ja.
Du selbst betreibst einen Kanal, den wir in Deutschland eher aus negativen und seltsamen Zusammenhängen kennen, nämlich einen bei Telegram. Aber bei dir hat das eine ganz andere Bedeutung. Du hast diesen Telegram-Kanal auf Deutsch und auf Russisch. Da sieht man beispielsweise Fotos von weggeräumten Panzersperren. Was kriegst du über diesen Kommunikationsweg Telegram, der bei uns eher der Kanal der Verschwörungsideologen ist, mit?
Ah ja, also ich wusste ja gar nicht, dass es so ein Kanal der Verschwörungsideologen ist. Ich habe eigentlich gegründet dank euch, dank Radio 1, weil ich hatte immer wieder E-Mails von Leuten und viele fragten, wo kann ich auch die Bilder sehen? Nicht nur hören, sondern auch tatsächlich Videos und Bilder sehen. Also man weiß ja immer nicht, Fake News und so weiter, und ich bin ja wirklich hier und ich habe wirklich immer die Wahrheit erzählt, und deswegen habe ich das auch gegründet, damit die Leute das auch erfahren. Panzersperren, es gab hier, wie gesagt, unvorstellbar, also es war ein absolut friedlicher Staat und dann plötzlich um die Ecke hier wurden so viele Verteidigungsanlagen errichtet, wo man sich dahinter verstecken kann und von dort einen Panzer abschießen kann und so, also Bilder wie aus dem Film. Da habe ich selber mitgeholfen, die aufzubauen in den ersten Tagen. Eigentlich die ganze erste Woche habe ich nur das gemacht. Ja, jetzt ist es nicht mehr so aktuell für Kiew, vorübergehend vielleicht. Wie gesagt, keiner weiß, was morgen kommt, aber es ist sehr aktuell für Osten. Und hier vor allem in Vorstädten sieht man immer wieder abgebrannte russische Militärfahrzeuge an jeder Ecke, die wurden noch nicht weggeschleppt. Ja, unglaubliche Bilder. So sehe ich das. Ich hätte das nie erwartet in meinem Leben, aber so ist es.
Wir haben über deinen Telegram-Kanal unter anderem gelernt, dass es jetzt in Kiew auch wieder Toilettenpapier gibt, und zwar ein ganz besonderes. Welches denn?
Ja, mit dem Putin drauf und mit den Worten Putin fick dich draufgeschrieben. Ja, das ist natürlich, also ja, das war eine gute Geschäftsidee von ihm. Auch sonst, man braucht einfach irgendwie sich zu verteidigen, auch auf die Art, auch mental, auch in Köpfen. Und man versucht auch, also überall hier ukrainische Fahnen, ukrainische Symbolik an jeder Ecke. Aber außerdem auch noch sowas. Ja, wie gesagt, das war eine sehr gute Geschäfte dir. Jemand hat gutes Geld verdient, bin ich mir sicher.
Da hätte ich noch eine zusätzliche Idee. Falls du auch noch ein Toilettenpapier auf den Markt bringen willst mit Putin-Kopf drauf, mach doch Toilettenpapier und schreib drauf Putin am Arsch. Das könnte doch auch ganz treffend sein, oder?
Ja, das ist, genau, also das hört sich gut an. Nur, also diese Redewendung ist untypisch hier für Russisch, für Ukrainisch, aber ich sag ein paar Leuten hier, ob die vielleicht auch tatsächlich sowas machen können. Sehr gute Idee, ich bin nicht drauf gekommen. Danke.
Gerne. Lass uns vielleicht noch einen Schritt nach vorne gucken. Wir haben eben schon drüber gesprochen, die Ukrainer sind unglaublich, was die Selbstverteidigung angeht. Sie kämpfen weiter, sie geben nicht auf. Denkt eigentlich in der Ukraine auch irgendjemand drüber nach, wie lange dieser Krieg noch dauert und wie es danach aussehen könnte? Oder sind die Menschen einfach angesichts der Lage nur damit beschäftigt, irgendwie mit dem Hier und Jetzt klarzukommen?
Ja, man lebt schon hier von Tag zu Tag. Also man träumt auch, jeder will hier ein Ende des Krieges erleben. Also das hört man hier so oft. Aber Pläne zu haben in so einer Situation ist ganz schwierig, weil morgen kann wieder Krieg hier ausbrechen. Aber aus wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich tatsächlich wichtig. Also ich kann eine Geschichte erzählen, meine Verlobte, die arbeitete doch in diesem Einkaufszentrum, welches absolut zerstört wurde in Kiew. Da haben die Russen eine riesige Bombe drauf abgeworfen, die größte wahrscheinlich des ganzen Krieges. Und das war genau Einkaufszentrum, wo meine Verlobte arbeitet. Und jetzt wollen sie nachinvestieren. Sie nehmen wieder Kredite auf, sie wollen das wieder aufbauen. Kostet extra Geld. Keiner ist damit natürlich glücklich, aber man versucht da weiterzuleben.
Der Sprachlehrer Dimitri Bär aus Kiew, der für uns in den vergangenen Wochen den Alltag in der Ukraine in den Zeiten des Krieges beschrieben hat. Vielen Dank für diese ausführliche Darstellung der aktuellen Situation. Danke dir.
Danke.
Das war's für heute, liebe Leute, bei Wach und Wichtig. Post aus Frankfurt ist heute sehr willkommen. Schreibt mir Instagram Schröder Live. Ich antworte auch. Vielleicht, möglicherweise, wenn ihr meine Meinung teilt. Ansonsten antworte ich nicht. Ganz normales Diskussionsprinzip von Olaf Scholz. In diesem Sinn, bis morgen.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Fanny Ardant, Schauspielerin. Das Alter ist wie eine Meereswelle. Wirf dich hinein.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.